Hallo nach Wien. Servus, Harry Stoiker.
Ja, ein herzliches Servus nach München aus Wien.
Uns beide trennen ja nur 4 Jahre und so fange ich gleich mal mit dem Boomer-Klassiker an. Beatles oder Stones?
Was mir besser gefällt oder was?
Das ist ja die Urfrage immer gewesen. Auf was stehst du mehr?
Naja, mir gefällt immer das am besten, was ich gerade gemacht habe. Meine letzte CD ist eben die Stones Free und da stehe ich jetzt voll dahinter und ich hoffe auch, dass du einen Song davon spielst. Das wäre mir sehr recht.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Harry Stoiker, Jazzgrüße aus Österreich.
Die Stones-Nummer haben wir jetzt nicht bei uns, aber nachher was Schönes von Ihnen, was ganz Schönes. Gut. Sie ahnen es
ist
schon.
Ist mir auch recht.
Ja, Sie haben halt eine riesige musikalische Bandbreite und Sie haben es gerade selber gesagt, Das neue Album mit 12 Variationen über die Stones heißt Stones Free. Meldet sich bei sowas irgendwann auch mal Keith Richards?
Naja, kann mir vorstellen, die Versionen, die ich aufgenommen habe, die liegen nicht so auf seiner Linie, denn wenn ich einen Song covere, dann mache ich das so, als hätte ich den Song komponiert. Ich mache keine 1-zu-1-Kopie, das interessiert mich überhaupt nicht.
Und ich weiß ich ja auch, zu was Sie imstande sind an der Gitarre. Und Richards ist ja kein Hexer, sagen wir mal vorsichtig, oder?
Naja, er ist aber für mich einer der größten Rhythm and Blues-Komponisten, das ist klar. Ich meine, was der für Hits komponiert hat, Honky Tonk Woman und Jumping Jack Flash, Gimme Shelter. Und natürlich in Kombination mit den fantastischen Texten von Mick Jagger ist das schon wirklich epochal.
Sagt der Jatzer und Swinger, der 14 Jahre jünger ist. Ich meine, das macht ja gerade immer die Runde. Jagger ist gerade 81 geworden, Richards wird's. Können Sie sich vorstellen, mit 81 noch auf der Bühne zu stehen?
Also den Energieausput, den ich im Moment bringen muss, wenn ich, egal in welcher Musik, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dass ich mich jetzt entschleunige und Slow Motion dann auf der Bühne bringe mit 81, ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Ich glaube, dann ist auch Ruhe.
In Würde altern geht ja auch. Aber dass die beiden oder auch Sie so langsam altern, liegt daran, dass eben schon lang nichts mehr ist mit Drugs und sehr laut und Alkohol, oder?
Ah, das ist alles vorbei. Ich habe das alles hinter mir, mein Gott. Natürlich, du weißt, Sie wissen, dass man als Teenager macht man halt viel Dummheiten, die man nachher bereut. Und es ist halt unmöglich, einem Teenager zu sagen, mach das nicht, weil dann macht er es erst recht. Und genauso war ich, genauso waren wahrscheinlich Sie.
Aber schön ich war es damit, doch.
Ja, ich habe dann damit abgeschlossen. Und das Letzte, was für mich dann wirklich schon in die gefährliche Richtung ging, das war dieser verdammte Alkohol. Und mit dem habe ich echt aufgehört. Und zwar radikal. Seit 7 Jahren bin ich also voll trocken und ich habe dann gemerkt, dass die Power wieder zurückkommt, schön langsam. Und ich meine, wenn ich das jetzt wirklich drastisch ausdrücken darf, ich kann mir nicht vorstellen, als Besoffener wirklich diese Rockmusik zu spielen, die ich im Moment spiele, mit eben diesen Energieoutput. Das ist einfach nicht möglich, weil die Motorik dann auch nicht mehr funktioniert. Und das geht einfach nicht.
Ja, bei aller Nostalgie, wenn man sich so Mitschnitte anschaut von Jim Morrison, der ja auch mal von der Bühne fiel, betrunken. Es war eine andere Art Konzerterlebnis. Schwenken wir mal ins Politische. Ich frage an dieser Stelle den Träger des goldenen Ehrenzeichens der Republik Österreich. Noch 2 Monate bis Kanzler Kickl, vermutlich. Und dann?
Vermutlich, also ich glaube nicht dran. Damit ist das für mich beantwortet. Ich meine, es gibt viele Voraussagen, die eigentlich nie eintreffen. Und es ist so viel prognostiziert worden, das nie passiert ist und ich glaube es einfach nicht.
Sie wollen es nicht glauben?
Nein, es wird nicht passieren einfach. Es geht sich im letzten Moment dann doch nicht aus. Immer wieder und immer wieder. Sie werden sehen, dass...
Okay,
das wird halb so schlimm, wie es immer vorausgesagt wird. Ich habe da kein besonders schlechtes Gefühl, weil ich genau weiß, dass das nicht passieren wird.
Und ich weiß auch nicht, ob es eine offizielle Haltung, ein Statement der FPÖ zu Sinti und Roma gibt?
Nein, weiß ich auch nichts davon. Keine Ahnung.
Dann lassen wir das mal und schauen, was rauskommt im September.
Ja, das ist es am besten. Aber Sie werden sehen, dass ich recht habe.
Okay.
Letztlich.
Da freue ich mich schon drauf. Aber Sie sind vor allem und hörbar, ich denke mal, die meisten Hörerinnen haben schon mitgeschmunzelt, Averna.
Wenn ich echt einen Wiener Slang rede, dann wird mich wahrscheinlich kein Mensch verstehen. Aber in Bayern versteht man den Wiener Dialekt eigentlich schon, oder?
Ja, das ist der Südsound. Außerdem studiert meine Tochter da, habe mich schon ein bisschen eingehört. Aber ich würde mir von Ihnen wünschen, ein kurzes Mundartgedicht. Sie machen ja selber so kleine, schöne Sachen. Fällt Ihnen gerade eins ein?
Ja, also, er wird's noch weit bringen. Er steht auf der Bühne und kann nicht singen. Nur so muss Karriere, na habe Dere.
Es hat auf jeden Fall einen Schmäh, oder?
Natürlich.
Und das haben wir
werden haben unseren Schmäh.
Vom Vater.
Ich bin ganz besonders stolz auf meinen Wiener Schmäh.
Vom Vater haben Sie beides wahrscheinlich, den Schmäh und auch den Sinn fürs Reimen. Aber also, da ist natürlich ein Riesenschatten drüber, weil da sind ja seine kleinen ersten Gedichte im KZ entstanden. Haben Sie da auch welche dabei im Kopf?
Nein, aber das war natürlich in den letzten Monaten, sind wir also mit Informationen überschüttet worden, die uns wirklich in den Grundfesten erschüttert haben, zum Beispiel. Also, weil Sie gerade von meinem Vater reden. Da ist dieses Notizbüchlein aufgetaucht in London und wir wurden verständigt, ob wir, also meine Schwestern und ich, einen gewissen Johann Stoiker kennen. Und unser Vater hieß Johann Stoiker. Und in diesem Notizbüchlein stehen Vierzeiler, getextet und illustriert von meinem Vater als 14-Jähriger im KZ Buchenwald. Und das haben wir aber nicht gewusst, ja. Das muss man sich vorstellen. Und ich muss zugeben, ich war zuerst sehr skeptisch, weil ich mir sagte, also ich denke mir, dass man dort andere Probleme gehabt hat, als zu dichten. Aber die Geschichte ist die, dass er diese Gedichte verfasste, um sie gegen Nahrung einzutauschen. Und das ist tatsächlich dann auch passiert. Er hat bei einem Vorarbeiter, bei einem sozialdemokratischen Häftling, hat er dieses Büchlein gegen Nahrung eintauschen können. Aber man muss sich jetzt vorstellen, dass keine Liebesgedichte oder Lyrik oder Prosa, sondern beinharte Situationsbeschreibung ist vom täglichen Lageralltag. Und also das sind so bedrückende Sachen, das ist ein Wahnsinn. Wenn ich mir meinen Vater als 14-jährigen ausgemergelten Jungen vorstelle, der da in der Baracke sitzt und unter wirklicher Lebensgefahr, denn das war ja mit dem Tode zu bestrafen in der Nazi-Gesetzgebung, sage ich mal unter Anführungszeichen. Und der hat das dort geschrieben, während draußen wirklich Hundegebell und Kommandoschafe und Todesschreie. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das war einmal der erste Wahnsinn, der da auf uns zukam. Und der zweite war jetzt eben der, die Info, dass der Münchner Filmemacher Walter Steffen herausfand, dass ein gewisser Karl Horvath in dem Kräutergarten im KZ Dachau, das war ein Projekt von der SS, eben Sklavenarbeit diensten muss.
Darüber reden wir gleich im zweiten Kapitel. Okay. Und wir suchen auch mal eines dieser kurzen Gedichtzeilen, weil ich habe ein paar Fotos gesehen. Die suchen wir raus, während von Ihnen Musik läuft. Und ich muss dazu sagen, normalerweise gibt es hier auf Bayern 2 keine langen Instrumentals, keine reinen Musikstücke ohne Gesang. Aber, hören Sie mal, was die Gitarre von Harry Stoiker spricht. Also ich hab's schon verstanden. Bei mir ist es schön. Thank you.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Harry Stoiker, Codename Kräutergarten.
So heißt ein Dokumentarfilm, der im Frühjahr ins Kino kommt, zum 80. Jahrestag des Kriegsendes. Und von meinem Gast, mit dem ich via Leitung in Wien verbunden bin, von Harry Stoiker, ist die Musik dazu. Ja, dieser Film folgt dem Schicksal eines katholischen Priesters, Corbinian Aigner. Der war lang in Haft wegen Widerstand, am Ende im KZ Dachau, als Zwangsarbeiter im Kräutergarten. Was haben Sie über den Mann noch erfahren im Laufe des Projekts?
Naja, das ist natürlich so, dass ich im Laufe der Jahrzehnte fünf verschiedene, mindestens Versionen, geschildert bekam, wie unser Großvater ums Leben kam. Von Leuten, die angeblich Zeitzeugen waren und Zeugen, die da dabei waren. Jetzt haben wir die aktenkundige Tatsache, dass er in diesem Kräutergarten Sklavenarbeit leisten musste, als ausgemergelter, halb verhungerter, zerschundener Sklavenarbeiter und dieses Gebiet dort natürlich mit anderen Häftlingen urbar machen musste, so das planieren und das war anscheinend ein Moorgebiet, der musste trockengelegt werden, dieser Moor. Und als er einfach erschöpft war, zu Tode erschöpft, ja, und keine Arbeitskraft mehr leisten konnte, bringen konnte, wurde er nach Hartheim deportiert und dort bei einer der ersten Vergasungswellen ermordet. Ja, Wahnsinn. Und ich habe mich heute noch bei meiner Frau erkundigt, was dort genau angebaut wurde. Also Heilkräuter und Küchenkräuter. Ich meine, anscheinend war ein Büschel Petersilie mehr wert als ein Menschenleben. Aber das, ich meine, das ist ja entsetzlich. Ich meine, ich.
Sie haben ja auch eine Riesenverwandtschaft gehabt in Vorzeiten.
Gehabt, ja.
Ja, um die 200. Ich weiß gar nicht, wie viel haben denn diese NS-Zeit überlebt von Ihren?
Also von rund 250 Leuten, Personen, sechs. Ja.
Man muss an der Stelle jetzt mal dazu sagen, ich rede mit einem Rom.
Roma, ja.
Ja, einem Roma.
Lovara Rom.
Ja, genau.
Lovara.
Und, es ja, gibt ja Sinti und Roma.
Es gibt Sinti und Roma, zum Beispiel Pirelli Lagrene ist Sinti, Django Reinhardt war Sinti, Ron Wood, was die wenigsten wissen, der berühmte Gitarrist von den Rolling Stones, ist Rom.
Aha.
Ja. Jules Brenner war Rom, Charlie Chaplin war Rom, also das sind schon sehr große Namen in unserer Community, muss man schon zugeben.
Aber von den 200 haben ganze sechs überlebt, darunter auch ihr Vater.
Sechs.
Der war ja mit 13 im KZ Buchenwald und hat dieses Heftchen geführt. Also mehr Nahrung, mehr Rationen gegen Kurzgedichte. Ja. Im Grunde ist es ja ein toller, irrer Gedanke von diesem belgischen Kapo, dass er ihn so über Wasser hält quasi.
Ja, mich wundert ja das, dass, wie Sie schon sagen, dass er das wirklich aufgehoben hat wie ein Juwel, dieses Büchel, weil normal denke ich mir, dass in den Kriegswirren und bei dem Befreiungswahnsinn der KZs, was sich da abspielte, dass das dann trotzdem noch erhalten geblieben ist. Das kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, aber der Mann hat das eben erhalten und hat das dann einem Museum übergeben und von dort kam es von Belgien nach London. Und die haben dann recherchiert, wer jetzt genau die Familie ist von diesen Johann Stoiker und sind dann eben unweigerlich auf mich gekommen.
Wie ging es Ihnen denn, als Sie das 80 Jahre alte Heftchen in der Hand hatten und drin rumgeblättert? Der Papa war ja schon 10 Jahre tot zu der Zeit.
Nein, wir haben da nicht rumgeblättert. Das wird ja gehegt wie ein Juwel. Das wird angegriffen mit Operationshandschuhen. Wir haben das nur von der Ferne gesehen. Wir bekamen Scans. Und weil Sie sagten, ob ich ein Gedicht im Kopf habe. Einen Vierzeiler habe ich im Kopf, der geht ungefähr so. Kommst eine, nehmen's da ist Gewand weg und überbleibt der Haufen Dreck. So, und jetzt stellen Sie sich vor, wir kamen also 10 Seiten Scans mit Gedichten und ich war, wie gesagt, sehr skeptisch. Aber der erste Vierzeiler, den ich las, der war genau dieser, den ich gerade gesagt habe. Und plötzlich kam die Erinnerung, den hat mir mein Vater immer, immer und immer wieder vorgesagt. Er hat immer gesagt, Harry, ich habe damals Gedichte geschrieben, hurra mal. Und dann hat er diesen Vierzeiler gesagt. Und da wusste ich, das Buch, das ist von meinem Vater.
Aber was für ein bitteres, schönes Echo aus diesen fernen Zeiten. Ich habe auch so einen Scan gefunden im Internet. Es fasst einen an. Da schreibt ein 13-Jähriger in der Baracke, du kamst ja rein als Zivilist, in 5 Minuten Häftling bist. Also das ist der Sekundenabsturz.
Ja genau, das ist eben genau dieses Gedicht, das er mir eben sagte, immer damals. Und warum sie gerade diesen, den ich kenne von damals, jetzt sagen, das ist auch interessant.
Ich habe mir alle durchgeschaut und der bringt es auf den Punkt.
Das ist Wahnsinn. Ich komme immer wieder zu diesem Gedicht. Das ist
er hat es überlebt, Gottlob. Bayern 2, 1:1 der Talk und mit mir in Wien verbunden ist der Jazzmusiker und Roma Harry Stoika, geboren im Juli 1957 in Wien. Am nächsten Montag werden Sie 67. Ja, vorträglich, ja. Schon mal Glückwunsch.
Dankeschön.
Ich habe in Wikipedia gefunden, Stoika entstammt der Lovara-Roma-Dynastie vom Stamm der Bagareschi. Wurzeln in Rumänien oder Ungarn?
Rumänien, Walachei.
Und da sind Sie noch ab und an?
Ich war dort noch nie.
Im ganzen
Aber
Leben.
Wissen Sie, was interessant ist, was man nicht weiß? Und das habe ich auch nicht gewusst, dass die Rom 500 Jahre in Rumänien in der Sklaverei waren. Also das ist ja länger als die Black People, unsere Sklaverei. Ich meine, 500 Jahre, ich habe das absolut nicht gewusst. Also.
Und seit wann ist Ihre Verwandtschaft im Raum Wien?
Ja, das ist schwer. Es gibt ja keine schriftlichen Aufzeichnungen. Aber mein Vater hat immer gesagt, so 200 Jahre ungefähr.
Aber der, mit dem ich rede, ist ein Wiener, aufgewachsen in Floridsdorf, 21. Bezirk. Und ich weiß, Sie waren damals die einzige Familie in der Straße, Ende der 50er Jahre, drumherum. Mhm. Noch viele Wehrmachtssoldaten und Kriegerwitwen. Keine Ahnung, wie waren so die Atmosphäre im Viertel?
Oh mein Gott. Naja, das kann man sich ja vorstellen, wenn man die einzige Roma-Familie in der Straße ist und Leute rundherum wohnen, die also noch nicht ganz, sagen wir mal, dieser Ideologie entsagt haben, ja, dann warst du natürlich der Sündenbock für alles. Also alles, was passierte, waren die Zigeuner von der Schenkendorfgasse, so hieß die Gasse, wo wir aufwuchsen. Ja, wir haben also viele schreckliche Sachen auch. Nein, natürlich nicht so wie unser Vater, aber man hat uns Steine nachgeschossen, meinen Schwestern und mir. Man hat gewartet, bis wir auf der Straße gehen und dann wurden wir von Jugendgangs quasi überfallen und geschlagen. Und dann in der Schule war es auch nicht sehr einfach. Es gab anscheinend einen inoffiziellen Beschluss, dass alle Roma-Kinder ab der 2. Klasse in die Sonderschule abgeschoben werden. Und so ging es auch mir. Und ich sage das jetzt in aller Bescheidenheit, ich war nicht dümmer oder klüger als meine Schulkameraden, aber ich musste halt weg aus dieser Schule. Und dann hat man mich in die Sonderschule gesteckt.
Und wir reden über die frühen 60er.
1963 kam ich in die Schule. 1965 war ich dann gleich in der Sonderschule. Aber ich sage Ihnen etwas, das hat mir nicht besonders viel ausgemacht, weil ich schon damals wusste und George Harrison kannte, weil ich mit meiner Mutter gleich in dem Film A Heartless Night war, dass mir das eigentlich wurscht war, weil ich wollte sowieso Gitarrist werden wie der George Harrison. Aber das soll wiederum nicht heißen, dass ich nicht lernwillig und lernbegierig war. Das habe ich natürlich gemacht. Aber hauptsächlich, mein Hauptaugenmerk lag natürlich auf der Musik und da im Speziellen auf der Gitarre. Denn als ich diesen George Harrison zum ersten Mal solieren sah in A Heartless Night, da wusste ich als Kind, das will ich auch machen.
Ja, der Papa hatte so, ja auch einen Sinn dafür und hat es angestoßen und ihnen so eine Spielzeuggitarre mal mitgebracht als Kleinkind.
Ja, da muss ich 5, 6 Jahre gewesen sein. Nur aus den Erzählungen meiner Schwestern weiß ich, es ist ja normal so, dass wenn du einem Kind ein Spielzeug schenkst, beschäftigt sich dieses Kind kürzester Zeit und dann legt es wieder weg, das Spielzeug, in die Ecke und rührt es nie mehr an. Bei mir war es anders. Ich habe mit dieser kleinen Plastik-Ukulele, die 4 Plastikseiten hatte, die habe ich mit ins Bett genommen und habe immer drauf geklimpert. Ich habe dieses Instrument nicht mehr aus der Hand gelegt. Kein Mensch weiß warum. Ja.
Haben die Finger geraucht?
Ja, also da hat mein Vater gemerkt, da ist Talent vorhanden und hat mir dann immer schön schrittweise größere Gitarren gekauft. Ja. Also er hat mir einmal gesagt, Harry, du musst üben, bis deine Finger rauchen. Und ich bin dann eines Tages zu ihm gegangen in meiner kindlichen Naivität und habe gesagt, Papa, meine Finger rauchen nicht, ich übe den ganzen Tag. Und da hat er so lachen müssen, das hat er nie vergessen.
Und das Ganze anfangs auf ziemlich beengten Verhältnissen. Also Klo, Wasser am Gang, 2 Zimmer zu 6 auf 40 Quadratmeter. Aber habe ich das richtig gelesen? Inklusive Haushälterin?
Ja, das war die Zeit damals.
Was eine 5-köpfige Familie auf 40 Quadratmeter hat, noch eine 6. Person mit drin, die Haushälterin.
Naja, die Frau, die hat ja zur Familie gehört. Die war ja für uns ein Familienmitglied, für uns war Großmutterersatz quasi, nicht? Sie müssen sich vorstellen, meine Großmutter, also meine leibliche Großmutter, die hat ja damals noch im Wohnwagen gewohnt. Die wollte einfach nicht raus aus diesen. Die hat sich dort wohl, das hat sie immer gemacht und das war ihre Tradition und ihre Kultur und dort waren ihre Wurzeln in diesem Wohnwagen. Und ich war oft dort, sie hat dort gekocht und halt gelebt wie ein anderer in einem Haus oder in einer Wohnung. Mein Vater wollte das nicht mehr. Ja. Der hat also die Schnauze voll davon gehabt, weil er mir oft erzählt hat, mein Gott, im Winter, als das wirklich noch das Zuhause war, ja, nicht ein Ausweichquartier, wo man heute im Urlaub hinfährt. Die haben also in dem Wohnwagen gewohnt, gelebt, existiert. Und weißt du, wie arg das ist, hat mein Vater gesagt, weißt du, wie arg das ist im Winter, wenn man in der Früh zum eiskalten Fluss geht, sich waschen und so. Und der wollte das einfach nicht mehr und hat dann wirklich Wohnungen gesucht und immer geschaut, dass wir eine tolle, also dann später im 6. Bezirk hatten wir eine tolle Wohnung, aber damals waren die finanziellen Verhältnisse so, dass wir uns eben nur diese 2-Zimmer-Wohnung leisten konnten.
Aber dank seines Teppichhändlers Genies gab es auch einen Aufstieg und Sie waren ja eh nur noch unterwegs und am Üben und am Auftreten. Mit 13 ging es schon los und mit 23 die erste Solo-LP. Also alle Achtung. Und im Jahr drauf im Wiener Fußballstadion vor 50.000, wenn ich das alte Line-up sehe, Jimmy Cliff, Eric Burdon, Van Morrison, Santana und Sie, das und beflügelt ich, oder lähmt sowas mit 23?
Bei mir ist es so, ich bin manchmal, also oft vorher total aufgeregt vor solchen Events. Stehe ich auf der Bühne, ist das alles wie weggeblasen. Dann denke ich mir wahrscheinlich, Angriff ist die beste Verteidigung und jegliches Aufregungsgefühl ist weg. Und genauso war es bei meinem ersten Soloauftritt in Montreux. Also das war eine Live-Übertragung in der ganzen Schweiz. Ja.
Das ist das riesige Jazzfestival.
Ja, damals war es noch das klassische Jazzfestival. Und ich sitze also allein da auf der Bühne, vor mir internationale Presse, 4, 5 Kameras, die mich jetzt, und ich wusste jetzt, genau in diesem Moment sieht man mich. Und ich habe das bis zu dem Zeitpunkt einfach nicht gemacht. Ja, ich hatte keine Ahnung, was da passiert. Ich war vorher, wie Sie sagen, wirklich wie gelähmt, ich schwör's. Und in dem Moment, wo ich auf der Bühne stand, war das weg. Ich habe nämlich, was viele mich fragen, und was sie letztlich nicht verstehen ist, hast du gewusst, hast du ein musikalisches Konzept für diesen Auftritt? Nein, ich wusste nicht, was ich spielen werde. Ich habe es nicht gewusst. Ich
habe mich hingesetzt und habe dann frei, ein Gefäß,
hab dann frei und dann improvisiert. Und habe dann frei improvisiert und das war einfach so eine Legende, wie die Leute sagen. Also für mich nicht. Als Ausführender hast du einen anderen Bezug zu dem, was du machst. Aber für die Hörerinnen und Hörer ist das bis heute wirklich legendär.
Ja, und die Bühne ist ihrs, niemals das Büro, das ahnt ein jeder. Wir hören jetzt mal eine, die auch einen großen Namen trägt und die ist auch verwandt mit Django, Dotschi Reinhardt.
Ah, die Dotschi.
Sugar, he don't guy get any. Die Gell liegt schon von Durgoni, kein Romanes. Ach, weil es der krassen Maro-Cheap. Latsche sind die und Romale, da heifers mehr.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Harry Stoiker, sagt doch einfach Roma.
Ja, er ist mit mir verbunden in Wien und mit der Aktion sind sie nochmal so richtig populär geworden auf dem anderen Feld. 12 Jahre ist es her. Was haben Sie da groß geschrieben und wo gepostet?
Einen Satz. Ich bin gegen das Wort Zigeuner. Ich bin gegen das Wort Zigeuner. Auf einem ganz einfachen weißen Blatt Papier. Also, das ist eine Aktion gewesen. Ich habe es im Facebook gepostet und das hat wirklich weltweit in der Roma-Community Wellen geschlagen. Und das muss man auch verstehen, denn wenn du dieses Wort immer nachgeworfen kriegst, nämlich als Schimpfwort und als Diskriminierung, ja, dann kann man keine Sympathie für dieses Wort hegen. Das geht einfach nicht. Obwohl Leute zu mir gekommen sind und sagen, du, da gibt's aber in deiner Community Leute, die sagen, ich bin stolz drauf, ein Zigeuner zu sein. Gut, soll er. Ich habe ja auch nur geschrieben, ich bin gegen das Wort Zigeuner. Und das haben so viele übersehen, die dachten plötzlich, ich spreche da für die Roma-Community. Das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Ich habe nur für mich gesprochen. Aber ich bekam natürlich auch einen Shitstorm, der sich gewaschen hat.
Von wem?
Von verschiedensten Seiten. Also.
Aber es meldeten sich auch französische Zigan und haben quasi gesagt, ja und, wie übersetzt man das jetzt?
Weiß ich nicht. Ich meine, auf Französisch, ne? Zigan, Gitan, nicht? Aber das ist ja deren Problem. Ich habe ja, wie gesagt, und das möchte ich noch einmal feststellen, ich habe nur für mich gesprochen, wirklich, weil ich und meine Schwestern und ich ja unter diesem Wort gelitten haben. Ja, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Für uns war das nie ein Lob oder ein Unabhängigkeitszeichen oder ein Wort der Freiheit und der Wind weht durch die Haare und wir reiten auf einem Pferd und so. Das ist für uns nicht die Assoziation. Für uns ist das fürchterlich, weil wir unter diesem Wort nur beschimpft, geschlagen und eben in andere Schulen versetzt wurden. Also das muss man doch verstehen.
Ja klar, und die Nazis haben sie auch aufgeladen mit diesem Begriffspaar herumziehen, ja, ich mein, und gaunern. Aber wenn Sie selber ja, schreiben, eben. Gypsy Records, Gypsy Soul, warum nicht gleich Roma, ja, Records, Roma,
ja, diese Soul? Diese Frage habe ich auch schon beantwortet. Gypsy wurde ich nicht beschimpft. Also gegen dieses Wort sollten sich englisch sprechende Roma-Communities auseinandersetzen. Und das ist aber auch geschehen. Und wie Sie sagen, ich überlege mir tatsächlich, ob ich den Labelnamen ändern würde.
Mhm. Also nochmal zum Mitschreiben, auch wenn Sie es in Nuancen anders sehen. Ich habe mir rausnotiert, Rom ist männlich, Romna ist die Frau, Roma sind alle und Romanes ist die Sprache, richtig?
Ganz richtig, korrekt.
Wobei Sie auch zum männlichen Part Roma sagen.
Ja, wissen Sie, das ist ein Sprachgebrauch, den jeder... Wir haben da keine feststehenden Regeln. Also wenn einer sagt Roma oder Romna oder Romnia, das sind verschiedene Dialekte, das weiß ich. Aber darf ich was kurz in eigener Sache sagen? Ich möchte der Doci zu diesem Song wirklich gratulieren. Und Hallo Doci, das ist ein toller Song. Super, hat mir sehr gut gefallen.
Ja,
ich kenne die Doci persönlich, ist eine tolle Persönlichkeit.
Auch sie war schon tolle mal bei 1:1. Ja, das swingt, das hat eine große Seele. So ja, wie ihr Vater wahrscheinlich auch eine hatte, allerdings auch eine geschundene, deformierte. Sie haben gesagt, gegen Ende zeigte sich, er war ängstlich, paranoid, hatte Panikattacken, aber er war doch auch sehr, sehr lebenshungrig, oder?
Ja, der Lebenshunger war natürlich, der Nachholbedarf war riesengroß bei meinem Vater. Das kann man sich ja vorstellen, wenn man als 14-Jähriger seine Teenagerzeit nicht ausleben kann, ja, und quasi eine vergewaltigte Seele hat. Ja. Wenn dann die Freiheit kommt und wenn du geschäftlich besser dastehst, dann hast du einen wahnsinnigen Nachholbedarf. Und mein Vater war ja Zeit seines Lebens, ja, ein Riesenfan von Frank Sinatra. Das war sein absolutes Idol. Und er wollte natürlich in seiner finanziellen Liga diesen Lebensstil auch kopieren, ja. Und das heißt, er hatte immer dann große Autos und hat das Nachtleben auch geliebt und natürlich Frauen natürlich.
Aber es waren ein paar Geliebte zu viel für die Mama.
Ja, aber das ist, lass mal das. Aber für uns war dann wirklich erschreckend, als wir merkten, dass das eigentlich nur eine Fassade ist und er in Wirklichkeit ein höchst paranoider, unglücklicher Mensch war. Weil mein Vater spielte mir immer quasi den stärksten Mann der Welt vor. Ich glaube, das tut jeder Vater bei seinem Sohn. Mir kam er immer vor wie das Himalaya-Gebirge, wo es kein links vorbei, kein rechts vorbei, oben kann man nicht. Und alles, was wir unternahmen und so, musste abgesegnet werden vom Papa. Und dann, als er immer schwächer wurde quasi, als seine Spannkraft nachließ, hat er das auf einmal total rausgelassen. Und ich musste diese ganzen wahnsinnigen Erinnerungen mir dann anhören. Und da habe ich Sachen gehört, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Also ja. In der Krankheit Alzheimer sind dann auch die Dämme gebrochen.
Ja, er hatte Alzheimer und dann hat er natürlich... Meine Schwestern hat er mit diesen Geschichten verschont. Ich musste das alles dann abfangen.
Schwenken wir vielleicht noch kurz zur Mama. Was war denn das für eine?
Ah, meine Mama, das war... Von meiner Mama haben wir griechische Vorfahren, böhmische und eben österreichische. Mein Großvater mütterlicherseits war Grieche und meine Großmutter mütterlicherseits war Böhmin. Die Familien beider waren schon ja auch Jahrhunderte wahrscheinlich in Österreich, weil das waren echte Wiener einfach. Ja. War eine schwere Arbeiterfamilie, wirklich hardcore. Mein Großvater war Kohlenschaufler. Die haben diese riesigen Waggons mit Kohlen ausschaufeln müssen, weil Wien wollte ja beheizt sein. Und da hat er eben immer Kohlen geschaufelt und so. Ja, und im Krieg hat er den Afrika-Feldzug mitgemacht unter Rommel.
Und die Mama hatte was Zupackendes?
Ja, meine Mama, die war... die konnte schon zupacken. Sie hat meinem Vater dann ja auch geholfen beim Teppich schleppen. Und wenn Ausstellungen waren, wurden immer so Holzgerüste gebaut, wo die Teppiche aufgehängt werden, damit die Kundschaft sie begutachten kann. Und da hat sie also mitgehämmert und das war eine ganz starke Frau. Übrigens als 13-, 14-Jährige wurde sie zur Flak abkommandiert eben. Bei uns im Augarten, da stehen so Bunker, so Fliegerabwehrbunker. Und da wurde sie zur Flak abkommandiert.
Was für ein Herkommen und was für ein Jahrhundert und was für ein Weg, den sie dann genommen haben. Auf der Bühne mit... John McLaughlin, Santana, George Benson, Van Morrison. Und jetzt dürfen Sie uns gleich selber schwindlig spielen. Also ich habe mir gedacht, weil ich ja nur ein bisschen Gitarre spiele, mei oh mei, wie viel musst du üben, dass du so flink bleibst. Wir hören Sie zusammen mit der österreichischen Formation Attwenger.
Das heißt, ist so Ding und es ist schnell dahin, dass ich verbinde, dann ist das Singen. Und stößt du nicht mehr, aber dann stößt du was vor. Was nicht so jetzt sei, so ist das immer ohne Glor. Das gefällt die Leute. Aha. Harry Stoiker.
Jesus Maria, aber da haben die Finger wirklich geraucht, oder?
Das kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Da waren sie wie im Rausch und die Finger haben geraucht.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Harry Stoiker, Jazzgitarrist mit einem Faible für Stones und Beatles.
Ja, sicher auch, weil er Jahrgang 1957 ist. Verbunden mit mir in Wien, ein früher Sex Pistol Fan. Aber das ist doch so ziemlich das Gegenteil von Jazz, oder?
Ich bin ja noch immer ein Sex Pistol Fan. Das ist für mich, da werden jetzt einige vielleicht schmunzeln, einer der wichtigsten Rock Acts überhaupt. Ich komme ja vom Hard Rock. Ich habe nicht mit Jazz begonnen. Das heißt, ich kenne den Rock der 60er und 70er Jahre. Ich kenne die Woodstock-Generation, als es das gab, ja, als das jetzt passierte. Die Kids heute, die kennen das ja nur aus, in Anführungszeichen, aus Geschichtsbüchern oder aus Erzählungen oder von Platten. Aber ich war ja quasi dabei, als es wirklich passierte. Und da ich mich damals schon für Rock interessierte, habe ich diese Musik natürlich gegessen quasi, ja, ausgehungert. Ich war ausgehungert nach Rock.
Aber es ist sehr übersichtlich im Aufbau. 3 Akkorde, 3 Minuten, 100 Dezibel.
Naja, und dann ging es ja weiter. Und dann kam der Jazzrock und dann war natürlich John McLaughlin, oder ist er noch immer, mein Riesenvorbild, Idol. Ja, und das mit den Sex Pistols, das Ding möchte ich auch kurz erklären. Es war ja damals so, dass sich der Rock in eine Richtung entwickelte zu diesem wahnsinnigen orchestralen Rock, wo also irrsinnige Synthesizers und ein Wahnsinns-Equipment wie Pink Floyd und King Crimson auf der Bühne standen und der Bombasto-Rock und Kids in den Proberäumen, ja, die wollen natürlich ihren Idol nacheifern. Aber wie soll das gehen? Damals kostete so ein Synthesizer 2 bis 3 Millionen Schilling. Ich meine, ich kann mich erinnern, das Synklavier hat gekostet 5 Millionen. Wer konnte sich das leisten? Außerdem war die Musik nicht mehr nachvollziehbar für einen Bluesrock-Musiker. Ja? Wir kannten uns einfach nicht mehr aus. Und dann, was passierte dann? Dann kamen die Sex Pistols und sagte, da geht's lang. Wieder eine Gitarre, ein Bass, ein Schlagzeug und einer grölt vorne. Und genau bei so einer Punkband habe ich dann auch gespielt. Auf diese Zeit bin ich relativ stolz, weil ich diese Musik geliebt habe. Das war die Novaks Kapelle. Das war eine tolle Band und tolle Zeit gewesen.
Aber bei Ihnen scheppert es bis heute, wer sie mal auf der Bühne erlebt hat. Und so sehr Sie die Sex Pistols lieben, Beatles, Stones und Hendrix, noch mehr lieben Sie Valerie, oder? Ihre Frau.
Natürlich, meine Frau.
Gibt es Ihnen wirklich den Blitz der Liebe?
Ja, den gibt es. Also ich stehe bei der Bar. Damals habe ich noch ein Bier getrunken. Drehe mich auf die Seite. Auf einmal steht die Valerie neben mir und das war's, nicht? Also, das war ein Wahnsinn. Und wir sind inzwischen seit 1983 bis heute glücklichst verliebt, verheiratet. Und ich verdanke meiner Frau wahnsinnig viel. Also das muss ich jetzt echt sagen. Sie hat Ordnung in mein Leben gebracht. Ich war auf einer Straße, die nicht wirklich gut war. Das muss ich auch zugeben. Und dafür danke ich meiner Frau wirklich von ganzem Herzen. Ohne sie würde ich heute sicher nicht mehr hier sitzen. Also da bin ich ganz überzeugt davon.
Und ohne Ihre Frau würden Sie in einem weißen, leeren Raum leben, haben Sie mal geschrieben.
Ja, naja, ich weiß, dass ich hätte das nicht durchgehalten, diesen wahnsinnigen Lebensstil, den ich damals hatte. Also wirklich, das war nur mehr ein alkoholgeschwängertes Delirium. Das, ich kann es nicht beschreiben. Ohne meine Frau wäre ich nie vom Alkohol weggekommen. Und da muss ich mich wirklich, ich bin dankbar, das kann man gar nicht beschreiben.
Ich höre es an der Stimme und es gab ja Bindungen aller Art. Ihre Frau hat noch eine kleine, 2-jährige Tochter mitgebracht in die Beziehung. Ja, jetzt sind Sie Opa Stoiker.
Ja, jetzt bin ich Opa Stoiker. Ich habe das Kind natürlich sofort geliebt, nicht? Ich meine, ich habe die Valerie geliebt und das ist überhaupt keine Frage gewesen. Und jetzt bin ich Opa, mein Enkel sitzt da draußen im Regieraum und die liebe ich natürlich überall, das ist eh klar.
Der wird sich wundern, was der Opa für ein Bühnenberserker ist, immer noch manchmal.
Ah, die hat mich schon oft spielen gesehen. Aber natürlich ist sie jetzt in einem Alter, wo sie ihre eigene Musik sucht und auch findet. Und das ist gut so, das soll so sein. Das hat nicht viel mit dem zu tun, was ich mache, aber jede Jugendkultur und jede Jugendbewegung muss ihre eigene Musik finden, ihre eigene Musik machen und ihre eigenen Idole haben, das ist klar. Die Kids von heute wachsen in etwas anderes herein, das wir überhaupt nicht verstehen können, nicht?
Aber sie bleiben bei der Gitarre und spielen immer noch fünf Stunden am Tag?
Ja, sicher, wenn man fad ist. Nein, natürlich, ich muss schauen, dass meine Motorik natürlich bleibt, wenn ich zwei, drei Tage nicht übe. Es gibt ein gutes Zitat von John McLaughlin, der sagte, wenn ich einen Tag nicht übe, höre es ich. Wenn ich zwei Tage nicht übe, hört es meine Frau. Und wenn ich drei Tage nicht übe, hört es das Publikum. Und das, ich glaube, ich sage alles.
Und wo wir schon bei dem großen Namen sind, gibt es noch den großen Lebenstraum, in Manhattan zu wohnen für eine lange Weile?
Ja, aber ich schätze mal, das wird sich nicht mehr ausgehen. Nein, da müsste ich einen Hit schreiben und ich glaube, welches Publikum sollte ich mit meinem Alter mit einem Hit erreichen? Also ich denke oft über das nach, aber ich sehe da keine Möglichkeit. Ich habe mir zurechtgelegt, dass ich das mache, was ich meine, noch zu tun, zu haben, jetzt im musikalischen Sinn. Und wer auf die Reise mit mir mitkommt, ist willkommen. Und wer nicht, wer das nicht will, der soll es halt ignorieren. Aber ich mache jetzt nicht markenorientierte Musik, dass ich mir das oder das leisten kann. Das mache ich nicht.
Aber jemand aus Manhattan wäre wahrscheinlich auch fasziniert,
naja,
von Otterkring und der Küche ihrer Oma bei sich daheim, gell?
Ja, ja.
Die ist komplett bei ihnen eingebaut.
Ja, nein, eine Kredenz haben wir von der Oma meiner Frau. Die hat sie grün gestrichen und die ist wunderschön und klassischer Stil. Ich liebe dieses Möbelstück. Es ist ja eigentlich ein Möbelstück, kein Gebrauchsgegenstand mehr.
Und mittendrin der Harry Stoika, ein Wiener.
Ja.
Und ich bedanke mich vielmals für die Stunde. Danke nach Wien.
Ich danke. Ich hoffe, es war okay für dich.
Für Sie. Jetzt ist auch schon wurscht, okay. Ob du
weißt
oder
du,
sie.
Ich sag dir was. Jetzt zum Schluss, das musst du ja nicht bringen. Aber in Wien sind wir alle per Du.
Zu spät, sage ich. Aber ich freue mich drüber. Das Gespräch mit Harry Stoika finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek und dort auch unseren Podcast Alles Geschichte von Radio Wissen. Das ist so renommiert, man möchte es nicht mehr missen.